ARD Sounds.
Seit einigen Wochen läuft der Prozess gegen Marius Højby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit. Er ist angeklagt unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung. Nach der ersten Prozesswoche hatte ich schon einmal eine Folge gemacht. Jetzt ist die letzte Prozesswoche zu Ende. 28 Prozesstage gab es insgesamt. Und über die letzte Prozesswoche geht es in dieser Folge und unter anderem auch, wie sehr die Gesundheit von Mette Marit und ihre Verstrickungen mit dem Sexualstraftäter Epstein Norwegen beschäftigt.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo zusammen und willkommen in Annelies royale Welt. Wenn ihr euch für die Royals interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Annelie Malun und ich covere die royalen Themen für die ARD. Ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt und willkommen an alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. In dieser Podcast-Folge werden sensible und potenziell belastende Themen wie sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, Gewalt, Drogenmissbrauch und Sex angesprochen. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, belastet oder betroffen seid, dann überlegt bitte, ob ihr diese Folge überhaupt hören möchtet. Und wenn ja, hört sie vielleicht lieber gemeinsam mit einem Menschen an, dem ihr vertrauen könnt. Ja, das war jetzt wichtig zu sagen und die unter euch, die mich schon länger hören, wissen, dass dieser Podcast immer sonntags rauskommt. Aus aktuellem Anlass ist diese Folge aber schon früher da. Für diese Folge habe ich mir wieder Katrin Bartenbach eingeladen, denn sie war ja am Anfang des Prozesses im Februar in Oslo vor Ort und ist für die letzte Prozesswoche wieder nach Oslo gereist, saß tagelang im Gerichtssaal Nummer 250. Katrin ist Journalistin, Königshausexpertin und arbeitet für den Stern, für die Gala und auch für RTL. Hallo liebe Katrin, hallo nach Oslo.
Hallo liebe Annelie. Ja, ich komme direkt aus dem Gerichtssaal sozusagen. Mit hängender Zunge bin ich extra für unsere Aufnahme hierher gestürzt.
Sehr gut. Und du sitzt ja in einem Studio des norwegischen Rundfunks und bist mir zugeschaltet.
Genau.
Ja, liebe Katrin, sag mal, wie waren denn jetzt die letzten Tage vor Gericht?
Also sie waren natürlich immer noch sehr interessant, nicht mehr so aufregend wie in der ersten Prozesswoche. Erstens, weil man schon ungefähr weiß, wie es läuft. Aber es waren ja auch viele Plädoyers. Also der Staatsanwalt hat ganz viel vorgelesen, nochmal die Anklagepunkte und erläutert. Und dann kamen die Plädoyers der Verteidigung, also die Anwälte von Marius. Das sind ja zwei, eine ältere Dame und ein etwas jüngerer Anwalt. Und das war einfach sehr, sehr viel Papierkram, sehr viel Bürokratie und Paragraphen. Das war natürlich ein bisschen schwer zu verstehen. Aber es war natürlich immer noch sehr, sehr spannend, Marius dort sitzen zu sehen. Der war ja nach wie vor brav jeden Tag da und wie seine Körpersprache war und ob er, wenn die eines seiner mutmaßlichen Opfer so auf der anderen Seite des Saales saß, ob die sich dann irgendwie Blicke zugeworfen haben. Einmal haben er und seine bisherige Freundin sich dann wohl auch so ein bisschen verstohlen angelächelt. Es war sehr, sehr vorsichtig, aber irgendwie war da was im Raum. Also solche Sachen sind natürlich schon wirklich spannend.
Und es war auch so, weil du ja auch direkt hinten dran gesessen bist, ne? Also warst nah dran, dass, wie du es gerade eben angesprochen hast, diese Szene, da hat aber auch die Anwältin dieser Frau gesagt, sie soll sich ein bisschen zurückhalten, ne?
Ja, man muss auch sagen, diese Anwältin ist so sehr, also hässlich gesagt würde man sagen, so ein bisschen ein Bullterrier vom Typ her und hat, finde ich aber auch sehr gut in dem Fall, ihre Mandantin immer sehr stark beschützt. Vielleicht sogar hier und da etwas mehr als die sogenannte Frockner-Frau, ihre Mandantin es gerne selber wollte. Die neigt wohl immer noch ein bisschen dazu, Marius wieder verzeihen zu wollen, kommt auch nicht von ihm los und da versucht die Anwältin wohl immer mal wieder einen Riegel vorzuschieben.
Ja, heute waren ja die Verteidiger von Marius Højby dran mit ihren Plädoyers. Einen Tag zuvor hatte die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers gehalten. Also es ist ja schon so, dass Marius diese schweren Vorwürfe konsequent bestreitet. Also die mutmaßlichen Vergewaltigungen und auch die mutmaßlichen Misshandlungen. Ich werde es jetzt auch so formulieren, denn er ist ja nicht verurteilt worden. Und deswegen an dieser Stelle werde ich immer so auch vorsichtig das formulieren. Ja, Katrin,
wir sind uns da ganz klar. Finde ich gut, wir wollen korrekt bleiben und eben auch dieser ansonsten neben den mutmaßlichen Vergewaltigungen, der sonst auch noch schwerste Strafpunkt ist ja die angebliche Gewalt in engen Beziehungen. Da ist Nora Haugland betroffen, das einzige Opfer, deren Namen man nennen darf. Und auch das bestreitet er tatsächlich. Mhm. Und seine Verteidiger haben versucht, sie auch ein bisschen anders zu zeigen, dass sie auch manipulativ wäre, dass sie ihn oft provoziert habe. Also da wurde mir manchmal so ein bisschen anders. Ich kenne die Frau natürlich nicht, aber aber das fand ich schon auch massiv, wie die Verteidiger versucht haben nachzuweisen, dass die Frau ihn ausgenutzt hat, weil er ja nun mal zur Königsfamilie gehört. Sie ist ja Influencerin und dass sie das schon auch sehr versucht hat zu monetarisieren, als sie mit ihm zusammen war.
Ich meine, da gab es natürlich aber auch die eine Anwältin, die gesagt hat, naja, also wenn man Geld hätte rausschlagen wollen, hätte es auch ihre Mandantin gemacht, die es nicht getan hat. Das würde ja dann wieder dagegen sprechen. Ne? Also da wurde viel hin und her geworfen. Unter anderem auch gestern der Polizeistaatsanwalt, der betonte, dass die umfangreiche Medienberichterstattung über den Fall keine Strafmilderung rechtfertige. Also man hatte versucht, da auch noch irgendwie für eine Strafmilderung zu argumentieren, ne? Also pro Strafmilderung zu argumentieren. Ne?
Ja, das haben die Verteidiger versucht. Die versuchten in diesem Fall tatsächlich einen neuen Präzedenzfall, also den Präzedenzfall Heubi quasi zu schaffen, indem sie sagten, so einen Prozess hatten wir noch nie. Das mediale Interesse war so riesengroß, nicht nur innerhalb Norwegens, sondern international. 200 Journalisten im Saal, das hat es noch nie gegeben. Und deswegen rechtfertigt das aus unserer Sicht, weil der Druck so irre groß war auf unseren Mandanten, würde das eine Strafmilderung rechtfertigen. Das hat also der Staatsanwalt aber ganz massiv abgelehnt, der Polizeistaatsanwalt, den du eben zitiert hast, auch. Muss man abwarten, wie das Gericht das am Ende sieht. Es ist heute aber auch noch mal zur Sprache gekommen.
Und es wurden ja tausende Artikel verfasst weltweit über diesen Prozess. Klar, ich meine, es ist natürlich, hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, aber rechtfertigt natürlich nicht das, was er getan haben soll.
Und gestern, auf keinen Fall.
Ja, und gestern gerade die Staatsanwälte. Ich meine, die haben ja dann am Ende, haben sie ja 7 Jahre und 7 Monate Haft gefordert. Wie war der Tag mit den Plädoyers der Staatsanwälte?
Also gerade der Oberstaatsanwalt Sturla Hendriksbø, mit dem hatte ich ja auch mal ein Interview für den Stern geführt vor einigen Wochen, der ist ein sehr eindrucksvoller Mann, ein sehr korrekter Mann. Der hat ja immer wieder Befragungen durchführen müssen oder auch nochmal die Anklageschriften vorlesen müssen, wo es dann wirklich auch um intimste Vorgänge, um intimste Körperteile der Geschädigten, also der Opfer gab. Das war schon schwierig anzuhören, aber er hat es geschafft, es so gut wie möglich zu machen. Es hätte sehr viel Verletzender für die Opfer klingen können, denke ich. Also ich habe großen Respekt vor diesem Mann, aber er hat mir dann auch gesagt auf Anfrage, er sei das quasi schon gewöhnt, weil er schon viele Vergewaltigungsfälle behandelt hätte. Er hätte sich da einfach angeeignet, eine bestimmte Art damit umzugehen. Also es wurden dann nochmal die Anklageschriften quasi Punkt für Punkt durchgearbeitet, alle 40 Punkte. Ein Punkt ist wieder zurückgezogen worden, weil der nicht wirklich nachweisbar war.
Welcher Punkt war das nochmal?
Das war eine Verletzung des Kontaktverbots von Seiten Marius in Bezug auf die Frogner-Frau. Und da ging es um ein Telefonat, wo man nicht eindeutig nachweisen konnte, dass er sie angerufen hatte, weil es mit verdeckter Nummer stattgefunden hatte. Mhm. Und er hat bestritten, dass er das war.
Und die Staatsanwaltschaft hat ja ganz klar gefordert, eine härtere Strafe für Vergewaltigung im Schlaf. Und dass Marius die Situation bewusst ausgenutzt habe. Aber es ist aber so, dass die Verteidiger immer wieder versucht haben, jetzt am letzten Tag dagegen anzugehen. Ne? Also da immer wieder Beweise zu finden, dass es nicht so war.
Ja, die haben sich immer wieder, also das hat Marius selbst in seiner Aussage auch gesagt, er sei sich keiner Schuld bewusst gewesen. Es war ja in allen Fällen so, dass er mit den Betroffenen Frauen im nahen zeitlichen Zusammenhang auch einvernehmlichen Sex hatte. Und deswegen hat er sich auf den Standpunkt gestellt, woher sollte ich wissen, wenn ich mit der einen Frau schon mehrfach intimen Kontakt hatte, in derselben Nacht zum Teil sogar, dass es dann 2 Stunden später auf einmal keine Anwählung mehr von ihr ist. Und er hat auch behauptet, er sei sich nicht bewusst gewesen, dass die Frauen jeweils irgendwie geschlafen hätten oder nur halbbewusst bei Bewusstsein waren.
Aber das ist schon heftig, sowas zu hören, oder Katrin?
Also sehr heftig. Also das hat mich schon sehr mitgenommen. Ja. Also ich habe auch viel drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich wirklich schwer. Es gab ja sogar diesen Schlafexperten, haben wir bei der letzten Folge, wo es um Oslo ging, ja auch schon drüber gesprochen, der versucht hat einzugrenzen. Wie kann es sein, wie tief kann man denn theoretisch schlafen, sodass man zunächst gar nicht merkt, dass jemand versucht, sozusagen einen zu berühren am Unterleib oder sogar mit einem zu schlafen. Das war sehr, sehr schwierig, das alles sich anzuhören. Und es ist aber auch schwer einzuschätzen. Und auch eine Smartwatch, die eines der Opfer umhatte, da haben sie sich von der Herzfrequenz dann Aussagen versprochen. Es war aber auch nicht wirklich belastbar, was dabei rausgekommen ist.
Also es wird ja auch alles mit einbezogen werden, auch bei dem Urteil dann später. Du hast ja Marius wahrscheinlich auch beobachtet jetzt während der letzten Tage. Wie war das? Wie hat er auf dich gewirkt?
Es war unterschiedlich. Also ich kam am Montag, am Dienstag sollte wieder die Sitzung beginnen. Dann wurde der Vorsitzende Richter aber krank. Das heißt, Dienstag fand gar nicht statt im Gerichtssaal. Dafür dann straffes Programm am Mittwoch und am Donnerstag. Und am Mittwoch war er sehr in sich gekehrt, hat da zwar die ganze Zeit gesessen, aber sehr in sich zusammengesunken, immer mit hochgezogenen Schultern und der Kopf ganz tief drunten. Er hat immer irgendwie auf seinem Block rumgemalt. Damit lenkt er sich ab, dass er so ein bisschen mangaartige Sachen malt oder so Tattoo-Motive oder so. Und er wollte, im Grunde war das so diese Körpersprache, guckt mich nicht an, ich will gar nicht gesehen werden, eigentlich bin ich gar nicht da. Das war gestern, also null Ausstrahlung, hat auch nicht sehr nach rechts und links geguckt. Eigentlich war mein Eindruck auch nicht zu den Opfern auf die andere Seite, solange sie dort saßen. Also die Frau von den Lofoten war zum Teil auch da, weil es immer dann, wenn diese Fälle besprochen wurden, waren meistens die Opfer dann auch anwesend, wenn sie es ausgehalten haben. Heute war es nun ganz anders, denn heute Morgen direkt, als wir dann alle Platz nahmen im Saal, kam er rein, guckte sich um und ein Strahlen ging über sein Gesicht und er schien jemandem zuzuwinken. Sein leiblicher Vater war da.
Genau, der war da. Der war auch schon während des Prozesses schon mal vorher dort, aber ist dann extra nochmal gekommen, um seinen Sohn dann zu unterstützen. Ne?
Ja, also das, so wirkt es und das hat auch, er hat fast den ganzen Tag da gesessen und hat natürlich nicht viel gemacht. Er hat möglichst unbeteiligt geguckt. Er wusste ja, dass die Leute ihn erkennen. Immer in den Sitzungspausen konnte er sich auch in einen einzelnen Raum zurückziehen, sodass er nicht angequatscht würde von der Presse oder so. Aber ich hatte das Gefühl, dass Marius sich sehr viel besser fühlte und sehr viel selbstsicherer war. Und er saß eben auch gerade und guckte doch ab und zu mal nach rechts und links und immer mal wieder zu seinem Vater. Das machte für ihn schon einen großen Unterschied, dass der da war.
Es ist bestimmt auch für einen Vater hart zu hören, was der Sohn gemacht haben soll, ja?
Natürlich. Und man muss ja auch eines sagen, wenn sich jemand in Marius hineinversetzen kann, dann ist es sein Vater, weil er saß ja auch schon mehrfach im Gefängnis. Mhm. Er kennt die Situation aus eigenem Erleben tatsächlich, traurigerweise.
Mhm. Ja. Also Marius hat ja die Vorfälle ja nicht zugegeben, also jedenfalls mal die schwerwiegenden und schweren Verstöße. Die leichteren hat er zugegeben. Ne? Mhm. Ich meine, die Beweislast oder das, was ausgesagt wurde und was man auch vor Gericht gehört hat, ich meine, die ist ja erdrückend.
Aus meiner Laiensicht auch, aber wir sind natürlich keine Juristen und es ist ja immer wieder so das Gefühl, als ich hörte, dass der Staatsanwalt forderte 7 Jahre und 7 Monate Haft und das war ja dann aus dem Munde des Staatsanwalts schon quasi das Höchste, was wahrscheinlich bei rauskommen wird. Und ich dachte, oh, das ist aber wenig. Also ich hätte schon gedacht, dass der vielleicht so 8 oder 9 oder zumindest 10 Jahre fordert in der Erwartung, dass ja dann natürlich die Verteidigung wieder versucht, es runterzuhandeln in irgendeiner Weise. Mhm. Ich fand das eigentlich zu wenig für das, was er angeblich gemacht haben soll. Und auch, ich hatte immer das Gefühl, wenn man den einmal wieder rauslässt, wird er wieder genauso weitermachen. Und diese Wiederholungsgefahr. Und schon nach den ersten Vergehen, nachdem er schon einmal verhaftet worden war, ist er ja auch wieder los und hat immer weiter gemacht. Also sowas macht mich dann schon auch irgendwie sehr nachdenklich. Und ich fand das wenig. Aber in Norwegen werden ja Gefängnisstrafen auch anders bemessen als in vielen anderen Ländern, als bei uns in Deutschland oder auch in Amerika. Die gucken nicht, wie viele mutmaßliche Vergewaltigungen und jede Vergewaltigung, da gibt es dann üblicherweise 3 oder 4 Jahre. Das heißt, es wird alles zusammengezählt. So funktioniert es nicht, sondern die nehmen die allerschwersten Vorwürfe, das heißt Vergewaltigung und auch diese Gewalt in engen Beziehungen. Und davon gehen sie aus und dann kommen immer ein paar Prozent obendrauf für die anderen Dinge, denen er angeklagt wird. Und so hat dann der Staatsanwalt das für sich bemessen. Und die Verteidigung hat gesagt, also sie würden halt auf unschuldig plädieren, was die mutmaßlichen Vergewaltigungen betrifft. Und sie würden auch weitgehend auf unschuldig plädieren, was die Gewalt in engen Beziehungen, also Nora Hautland betrifft. Und deswegen würden sie eigentlich sagen, um die 3 Jahre müsste genug sein. Aber wenn das Gericht sich doch entscheidet, die Gewalt in engen Beziehungen als gegeben anzusehen, dann fänden sie um die 5 bis 6 Jahre angemessen. Und er hat ja auch massiv Drogen konsumiert und Drogen transportiert. Und selbst für ein Drogenvergehen, wenn er nur das Drogenvergehen, diese 3,5 Kilo Marihuana, die er transportiert hat, selbst dafür sollte er über 3 Jahre kriegen normalerweise. Weil in Norwegen werden Drogenvergehen schon sehr stark bestraft. Gut, was das Gericht entscheidet, wird man ja dann sehen. Die nehmen sich ja jetzt auch wirklich viel Zeit zur Beratung, viele, viele Wochen. Vielleicht erst Anfang Juni wird ein Urteil ergehen. Die machen sich das sicher nicht leicht.
Ja, und wie war denn seine Reaktion, als der Staatsanwalt gesagt hat, wir fordern 7 Jahre und 7 Monate Haft?
Was hat denn? Ich habe da ganz genau hingeguckt, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Das hat er einfach so hingenommen. Es kann natürlich sein, er wird ja vorbereitet worden sein von seinen Verteidigern. Die werden ihm natürlich gesagt haben, was da ungefähr kommen wird. Und sie werden ihm auch gesagt haben, was sie dagegen fordern und was am Ende dann vielleicht eine Mittellösung des Gerichts sein könnte. Ich denke mal, wenn man einem bewusst ist, dass das überhaupt nicht das letzte Wort ist, was da gesprochen wurde, gibt es keinen Grund, sich da jetzt erstmal groß drüber aufzuregen. Und wenn er etwas nicht wollte, ist es natürlich wiederum ein Schauspiel bieten den Medien. Denn die Medien sind ja seine Hasspille.
Nach wie vor, ne?
Gut, ja, nach wie vor.
Ja, ja. Und wenn es auch noch, wie gesagt, mit wegen des starken Mediendrucks, wie man so schön sagt oder es formuliert hat, da auch nochmal versucht hatte, da was von der Haftstrafe abzuschiften, dazu wird es ja wahrscheinlich nicht kommen. Also ich bin gespannt, wie das Urteil sein wird. Aber was mich gewundert hatte, dass die Staatsanwaltschaft nicht auch gefordert hat, eine Sicherungsverwahrung und auch natürlich einen Entzug als Bedingung gestellt hat.
Ja, also ich habe tatsächlich schon vor Wochen genau diese Fragen dem Staatsanwalt auch gestellt. Die wollte er nicht beantworten. Was den Entzug betrifft, schätze ich mal, dass die Tatsache, dass er jetzt schon seit 7 Wochen im Gefängnis sitzt und auch dort bleiben wird, da ist er ja automatisch im Drogenentzug, würde ich mal annehmen. Er wird da ja auch medizinisch sehr gut überwacht. Also das ist ja auch kein kalter Entzug dann in dem Sinne. Und es gab ja kein richtiges psychologisches Gutachten von Marius, was eine der beiden Seiten im Prozess angefordert hat. Und nach dem, was ich jetzt hier gelernt habe von anderen Prozessbeteiligten oder von juristischen Fachleuten in Norwegen, man hätte also ein Gutachten haben müssen, um dann auf Sicherheitsverwahrung plädieren zu können.
Und weiß man, warum das ausgeblieben ist?
Dafür habe ich tatsächlich leider keine Erklärung erhalten, weil der Staatsanwalt sich geweigert hat, mir zu sagen, warum er das nicht gefordert hat.
Nochmal zum Thema, die Opfer vertreten haben. Die haben ja auch eine große Rolle gespielt. Da ging es auch um das Thema Schadenersatzforderungen. Und zwar, es hört sich viel an, 1,9 Millionen Kronen sind umgerechnet knapp 173.000 Euro. Wurden das aufgenommen?
Also es geht ja um Entschädigung, um Schmerzensgeld. Auch dort wurde akzeptiert, dass im Prinzip wohl ein Anspruch bestünde, aber natürlich auch nur für den Fall, dass das Gericht entscheidet, dass es sich um Vergewaltigung gehandelt hat oder um sexuellen Missbrauch oder wie auch immer das Gericht es dann definieren wird. Und wenn dieser Tatbestand laut Gericht dann zutrifft, dann kann man über Schmerzensgeld reden. Und es wurde dann halt auch ein bisschen gefeilscht von bis. Die haben das an irgendeinem Sozialversicherungswert festgemacht. Und das war wirklich ein bisschen wie auf dem Basar, dass die jeweiligen Anwältinnen und Anwälte versucht haben, möglichst viel für ihre Mandanten rauszuholen mit der Begründung, auch dort Mediendruck, das ganze Privatleben ist ruiniert, weil der Name und die Bilder durch die Zeitungen gingen, weil die mit dem Umfeld ständig darauf angesprochen werden. Manche der weiblichen Opfer haben Kinder, die das dann auch mitgekriegt haben. Also es ist tatsächlich so ein emotionales Schmerzensgeld.
Und unter anderem hat zum Beispiel Nora Haugland ja auch Geld gefordert aufgrund des starken Mediendrucks.
Ja, und Verdienstausfall auch noch, weil er sie gezwungen hat, Teilnahme an einer Reality-Show abzusagen.
Und ich habe mich ja dann gefragt, wie will das bitte Marius bezahlen, der, ich sag mal, nichts gelernt hat, nicht großartig viel verdient hat.
Also ich kann es mir nur so erklären, da er persönlich ja wirklich gar kein Geld hat und natürlich das Kronprinzenpaar sich überhaupt nicht leisten kann von der Öffentlichkeitswirkung her, das aus der eigenen Apanage irgendwie zu bezahlen. Und das Königspaar wird das sicherlich auch nicht tun. Über Morten Borg, der wohlhabende Eltern hat, könnte was kommen. Also die leiblich-väterlichen Großeltern, die haben bisher ihm meines Wissens aber nicht zugesteckt. Die Mutter von Mette-Marit hat ihm mal um die 40.000 Euro gegeben, als er einen kleinen Nebenprozess verloren hatte, als es um die Veröffentlichung eines Buches ging, was er verhindern wollte. Aber eigentlich ist die Mutter von Mette-Marit auch nicht wirklich reich oder wohlhabend. Das heißt, das Einzige, was vielleicht sein könnte, ich spekuliere, weil ich hier gehört habe von norwegischen Freunden, die sich ein bisschen auskennen in diesen Kreisen, dass die königliche Familie im Ausland wirklich Privatvermögen hat, noch aus der Zeit der Dynastiegründung 1905. Denn der damalige König Haakon war mit der Tochter von Edward VII. Von England verheiratet. Und die hat eine sehr große Mitgift bekommen. Und wenn die das Geld gut angelegt haben in Immobilien oder Aktien im Ausland, vielleicht in England, vielleicht in der Schweiz, wo auch immer, dann dürften wahrscheinlich irgendwie 200.000 Euro nicht das Problem sein. Aber ich kann das nur vermuten. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo sie Summen in dieser Art herbekommen könnten.
Und er hat ja jetzt auch, ich glaube, über 60 Tage ja auch im Gefängnis gesessen. Werden ihm die dann angerechnet auf der Strafmaß? Höchstwahrscheinlich, ne?
Das ist denkbar. Zunächst mal muss man sich ja fragen, ob er jetzt die ganzen Wochen, während das Gericht sich berät, auch in Untersuchungshaft bleiben wird. Denn das kann ja zum Teil, das kann ja bis zu zwei Monate oder länger dauern, wenn es erst Anfang Juni ein Urteil gibt, was heute so im Gerichtssaal so ein bisschen geflüstert wurde, dass man irgendwie davon ausginge, dass es so lange dauern könnte. Stand heute wird er wahrscheinlich so lange drin bleiben. Einmal im Monat können seine Anwälte einen Antrag stellen auf Haftentlassung, quasi auf Bewährung, dass er die Stadt nicht verlassen darf. Das hat er schon zweimal gemacht während des Prozesses, ist beide Male abgelehnt worden. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt tatsächlich dann, bis das Urteil verkündet wird, auch in Oslo in diesem Gefängnis sitzen bleiben muss.
Aber auch nicht mal kurz raus, das würde auch nicht gehen.
Meines Wissens nicht, nein. Okay. Also nicht mal eben einen Tag raus und so, das glaube ich nicht, nein. Ich glaube schon deswegen nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass man ihn mal eben so vielleicht kurzfristig aus Nettigkeit 1-2 Tage rauslassen könnte, weil alle Beteiligten immer betont haben, sowohl die Staatsanwaltschaft, die Polizei und alle, dass es ihnen extrem wichtig ist, auch natürlich wegen der Außenwirkung, dass in diesem Fall Marius Høiby eher genau wie jeder andere norwegische Bürger in einem vergleichbaren Prozess behandelt wird und irgendjemand anders, der eventuell Vergewaltigungen und schlimme Gewalttaten begangen hat, den würde man ja auch nicht einfach rauslassen.
So mal, Katrin, und war jetzt in der letzten Woche genauso viel los wie am Anfang oder war das ist ein bisschen weniger
heute
geworden?
Also Dienstag stand ich da quasi allein. Ich war schon auf dem Weg zum Gericht, als die Mail vom Gerichtssprecher rumkam, dass der Richter krank ist und es ausfällt. Dann bin ich trotzdem hingefahren, weil ich dachte, dann kann ich vielleicht ein paar Interviews führen. Das hat auch geklappt. Dann am Mittwoch war es okay gefüllt und heute war es wieder so proppenvoll wie an den ersten 2-3 Tagen in der ersten Woche.
Und es wird auch so sein beim Urteil. Im Gerichtssaal wird dann das Urteil gesprochen und begründet, ne?
Genau so wird es sein. Da habe ich extra den Gerichtssprecher auch nochmal gefragt. Der hat mir bestätigt, wir können alle unsere Akkreditierung behalten, egal wie lang es dauert. Es wird rechtzeitig bekannt gegeben an alle Betroffenen, wann diese Urteilsverkündung sein wird. Und dann kann man an dem Tag ins Gericht gehen und das Urteil, die Urteilsbegründung anhören. Es wird sogar erwogen, ob das dann vielleicht doch in Teilen vom Fernsehen übertragen wird mit so einer 5 Minuten Zeitverzögerung. Das könnte sein. Das wird auch entschieden werden, ob sie das vielleicht machen. Wenn ich irgendwie es schaffe, zeitlich, werde ich dann auch wieder hinfahren, denn das interessiert mich jetzt natürlich schon.
Ja, natürlich, klar. Ja, und kurz bevor wir jetzt diese Aufnahme gestartet haben, lief die Meldung, dass Mette Marit dem norwegischen Fernsehen heute ein Interview gegeben hat, also am letzten Prozesstag. Und das soll dann einen Tag nach dem letzten Prozesstag ja ausgestrahlt werden. Wie kam denn das bei euch an?
Ja, also das war tatsächlich, da ging dann schon ein Raunen durch den Saal, weil das war wirklich in der letzten halben Stunde, als die allerletzten Plädoyers noch liefen. Natürlich hatten wir alle unsere Handys auch an und es kam dann Breaking News und die Leute guckten sich dann an und wer es noch nicht gesehen hatte, der wurde angestupst. Das war schon aufregend, weil natürlich wartet seit Ende Januar, wartet ganz Norwegen drauf, dass Mette Marit sich endlich mal weitergehend erklärt, was jetzt eigentlich dran war in ihrer Beziehung mit Epstein. Und dann sah man sie letzte Woche einmal kurz im Auto mit Håkon, als sie Marius im Gefängnis besucht hatte. Da sah sie sehr krank aus. Da dachte man, oje, vielleicht ist es jetzt bald soweit mit der Lungentransplantation. Und man wusste gar nicht, wann wird sie jetzt endlich mal was sagen. Aber der Druck auf sie wiederum auch wurde immer, immer größer. Mhm. Viele Charity-Organisationen haben gesagt, wir müssen nachdenken, ob wir sie noch wollen als Schirmherrin. Manche haben sofort gesagt, sorry, wir wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ja, also ich fand es auch sehr überraschend, dass Mette Marit ausgerechnet während der letzte Prozesstag im Prozess ihres Sohnes lief, sich dann entschieden hat, gemeinsam mit ihrem Mann Håkon, dem norwegischen Fernsehsender NRK, dieses Interview zu geben, was dann eben gesendet werden soll am nächsten Tag.
Das Thema wird es in diesem Podcast so nicht geben. Also alle, die jetzt diesen Podcast nach der Ausstrahlung, nachdem wir dann wissen, was Mette Marit und Håkon gesagt haben, das tut uns jetzt leid an der Stelle. Also wir würden es auch gerne wissen, was jetzt im Vorfeld. Aber ich muss sagen, wenn man so die Berichterstattung sich dann auch so anguckt und durchliest, es sind die Barrieren gefallen. Also diese Zurückhaltung, was dieses Thema betrifft, sei es Marius, sei es Epstein und Mette Marit, es ist schärfer geworden in Norwegen. Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest.
Der Ton ist schärfer geworden. Dieser innewohnende Respekt, der doch auch bei der norwegischen Presse gegenüber dem Königshaus da war, solange ich das jetzt hier kenne, ist jetzt ein bisschen mehr wie in England, wo die Daily Mail ja richtig manchmal einhackt auf die britischen Royals. Es war einfach die Art und Weise, wie Marius sich über Jahre verhalten hat, auch Drogenkonsum, Gewalt und dass er doch auch wohl irgendwie geschützt wurde, sowohl von Teilen der Polizei als auch von seinen Eltern. All das kam schon nicht gut. Dann auf einmal dieser Hammer mit Mette Marit und ihrer doch wohl relativ engen, guten Beziehung zu Epstein. Die Leute sind wirklich sauer auf sie, auf ihre Kronprinzessin. Und deswegen regt sich auch keiner mehr so richtig drüber auf, dass die Presse jetzt auch die Beißhemmung ziemlich verloren hat. Das ist tatsächlich so. Man konnte über die Prozesswochen beobachten, wie die Presse immer näher rückt. Es gab ja sogar eine der ganz großen Boulevardzeitungen, hat zeitweise auf die Online-Homepage sogar eine tickende Uhr nach dem Motto, wie lange müssen wir noch warten, Mette Marit, bis du uns endlich mal sagst, was Sache ist. Und tatsächlich auch diese Abschussfotos quasi immer, wenn die aus dem Gefängnis kamen. Ich kann dir da nur zustimmen. Also ich sehe da auch wirklich, dass Hemmungen gefallen sind inzwischen.
Und Kronprinz Håkon, er hatte einen Termin die Woche. Das war eine Militärübung. Und natürlich haben die Journalisten gefragt, gerade zum Thema Epstein und Mette Marit. Und dann war die Antwort, wir werden auf all diese Dinge zurückkommen. Jetzt bleiben wir beim Thema, nämlich der Militärübung hier im Norden. Und ich habe von einer Podcast-Hörerin heute Morgen ein Video geschickt bekommen, dass wohl Mette Marit 1996 bei einer Dating-Show mitgemacht hat. Und da war sie schon schwanger, ne? Und dass diese Folge wohl irgendwie aus dem Archiv genommen worden ist und dass es jetzt wieder rausgekommen ist. Also ich finde, es geht so in Richtung Presse wie in England, also dass dreckige Wäsche gewaschen wird, ja. Warum wird das jetzt ausgegraben? Ja, man versucht, also ich finde schon auch, auch ihr zu schaden, ne?
Natürlich.
Andererseits, man muss natürlich auch sagen, ich meine, sie hat sich mit einem Sexualstraftäter, also Epstein, eingelassen und hat es gewusst. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man sie in Schutz nehmen muss.
also wenn ich das noch kurz sagen darf, ich habe dieses Video natürlich auch gesehen, was 30 Jahre verborgen lag und auch zurückgehalten wurde. Das war ja so eine Art Bachelorette-Show, wo sie dann so in Leopard-Leggings rumtanzte und eine Maske dramatisch abzog. Und dann war sie quasi, waren das lauter junge Damen, die auf der Suche nach irgendwelchen Männern waren. Es ist schon hier, seht her, das soll unsere Kronprinzessin sein, das soll unsere künftige Königin sein. Die hat uns doch damals belogen, als sie gesagt hat, dass sie mit ihrem Partyleben durch ist. Und wir glauben das alles nicht mehr. Sie ist nicht mehr tragbar als Repräsentantin Norwegens. Das ist der Aufschrei, den man jetzt hier ganz, ganz oft hört.
Aber ich meine, das Königspaar macht weiter, ne? Ja. König Harald.
Never explain, never complain. So. Da sind sie mit ihrer Verwandten Elisabeth II. Ja, immer noch einer Meinung.
Absolut. Und ich meine, die machen weiter. Also wenn man sich das Programm auch anguckt im norwegischen Königshaus, jetzt dann am Wochenende werden das Königspaar beim Biathlon sein in Holmenkollen, ne? Und der Staatsbesuch steht ja an, ne?
Ja, die Belgier kommen, genau.
Und da hat man ja schon gesagt, Mette Marit wird nicht dabei sein. Ne? Natürlich kann man sagen, okay, es ist vielleicht der Gesundheitszustand. Also es hieß ja, oder beziehungsweise sie haben ja gesagt, es sei der Gesundheitszustand. Andererseits will man sie wahrscheinlich auch aus der Schusslinie nehmen. Ne?
Definitiv.
Also jetzt für mich, Katrin, ja, wenn ich so denke, dass mal Norwegen, dass ich mich mal mit dem Königshaus so beschäftigen würde, hätte ich niemals, also wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, also Norwegen.
Die sind nicht so spannend, brauchen wir nicht.
Ja, wirklich, oder? Und ich bin auch gespannt, wir wissen es ja jetzt nicht, was Mette Marit sagen wird, aber sie muss gute Argumente finden, ja, und dass die Norweger ihr irgendwie eine Art und Weise verzeihen, beziehungsweise, dass sie das Vertrauen wieder bekommt von den Norwegern.
Ja, also Vertrauen ist das ganz große Thema. Ja.
Aber das wird schwierig. Also ich sage ja immer nur, Gott, was kommt da jetzt noch alles raus, ja, also haben wir das Ende schon erreicht, also jetzt gerade in Norwegen, wenn man da drauf guckt. Also es wird uns weiter beschäftigen, Katrin, das Thema.
Ja, wir wissen ja nicht, ob es noch mehr Epstein-Akten gibt, in denen sie auch vorkommt. Es wird ja immer noch wieder Schwünge geben, die noch weiter veröffentlicht werden.
Genau. Ich sage ja, es kommt immer alles irgendwann raus. Also ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also ob es bei den mehr als 1000 Mal ihr Name in den Epstein-Akten, ob es dabei bleibt oder ob das nicht auch noch weitergeht. Vor allen Dingen, also auch die Norweger. Also ich meine auch gerade, wie die Öffentlichkeit halt damit umgeht, ne? Wenn man eine Umfrage machen würde. Wie war das denn mit den norwegischen Kollegen, als du mit ihnen gesprochen hast? Haben die noch irgendwas dazu gesagt, so gerade was Mette Marit betrifft und das Königshaus?
Also die haben schon auch angedeutet, dass sie immer mehr wussten, als sie geschrieben haben, dass es noch diverse Tresore gibt, wo Fotos und Informationen lauern, irgendwelche Geheimnisse aus dem Privatleben des Kronprinzenpaares, vor allem aus ihrem. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich das nur off the record gehört habe. Mhm. Aber ist auch dort so, dass Mette Marit dort auch jetzt zunehmend sehr kritisch gesehen wird. Und es gibt natürlich einfach auch die Umfragen. Mehrere Zeitungen machen ja auch immer wieder Umfragen. Kann man sich die Kronprinzessin noch als künftige Königin vorstellen? Kann man ihr noch vertrauen? Was müsste sie tun, damit man ihr vielleicht doch wieder vertrauen kann? Aber da fällt den Leuten nicht so richtig was ein im Moment, weil sie einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Mhm. Jemand, der sagt, ach ja, Epstein, mein Kontakt, ach, es war schon peinlich irgendwie. Peinlich ist einfach das komplett falsche Wort.
Absolut. Ja, Katrin, ich danke dir für die Einblicke und dass du dir Zeit genommen hast, jetzt nach diesen Tagen vor Gericht. Du kannst jetzt erstmal durchatmen die nächsten Wochen.
Ja, das in der Tat muss ich wohl auch mal ein bisschen.
Und ich hatte einen Kommentar bekommen über Spotify und zwar, dass es ja wahrscheinlich Männer wären, die da das Urteil sprechen würden.
Ja, es gibt den hauptberuflichen Richter, der jetzt auch die Verhandlung die ganze Zeit geführt hat und auch immer neben ihm rechts und links saßen zwei Laienrichter, was wir Schöffen nennen würden und das war ein Mann und eine Frau. Das heißt also in dem Team, das das Urteil spricht und findet, ist auch eine Frau vertreten. Und diese drei werden gleichberechtigt die Beweise nochmal sichten, werden sich zu regelmäßigen Meetings, Doom-Konferenzen nennen die das hier, also Gerichtskonferenzen treffen und nochmal erörtern und am Ende zu einer Entscheidung kommen, die aber nicht einstimmig sein muss. Mhm. Also es reicht, dass zwei der gleichen Meinung sind, wo er jetzt schuldig ist oder nicht, Marius, und wie das Strafmaß aussehen sollte. Und dann wird aber in der Urteilsbegründung werden alle Meinungen, nicht nur die der beiden, die halt quasi gewonnen haben, sondern auch von dem Dritten, der vielleicht etwas anderer Meinung war, das wird alles festgehalten und verlesen, um möglichst große Transparenz dann auch zu gewährleisten.
Also in ein paar Wochen wissen wir mehr, Katrin. Ich danke dir für die Einblicke. Ich denke, es ist alles gesagt, oder? Haben wir was vergessen?
Also im Moment zum Marius-Prozess und zu Mette Marit haben wir, glaube ich, ziemlich umfänglich alles gesagt. Aber wenn ich in eigener Sache noch eine Kleinigkeit anmerken darf.
Ja, sag.
Seit 2 Wochen habe ich mit einem guten Freund, Jörg Schröder-Dammköhler, der in Hamburg ein sehr hübsches britisches Café hat, das Eaton Place. Wir haben jetzt auch einen Podcast aufgesetzt. Der heißt Thronfolgen. Auch auf Instagram kann man gucken, @Thronfolgen. Und der ist anzuhören auf Spotify oder auf Apple Podcast. Eine Folge ist schon online, da geht es auch um Norwegen und Einblicke in die Geschichte Norwegens und die aktuellen Krisen. Und in der nächsten Folge des Podcasts Thronfolgen dreht es sich dann um das schwedische Königshaus.
Aha, also reinhören auf jeden Fall, ne?
Das würde mich sehr freuen.
Habt ihr es bei euch im Wohnzimmer aufgenommen oder wie habt ihr es gemacht?
Ja, tatsächlich. Mein guter Freund Jörg kann tatsächlich ganz gut Audio schneiden. Und ich glaube, reden können wir beide ganz gut. Und wir sitzen da dann immer mit unserem Mikro und so ein bisschen Dämmmaterial auf dem Esstisch und machen dann immer mal eine Session, wo wir dann eine Folge aufnehmen. Und er schneidet das dann super. Ja, und wir haben uns ein eigenes kleines Jingle-Musikstück komponieren lassen. Und versuchen jetzt einfach mal so Marke Eigenbau von der Qualität her. Sicherlich nicht so perfekt wie bei euch, aber wir hatten einfach Lust und haben das jetzt gemacht.
Naja, ich sag ja immer, die Welt muss mit royalen Themen versorgt werden. Ne?
Aha, das ist ganz meine Meinung.
Super. So, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Liebe Grüße unbekannterweise an deinen guten Freund, der so gut schneiden kann. Gell?
Das werde ich ihm sagen, ja.
Und sehr gerne. Liebe Podcasterinnen und Hörer, also ihr habt jetzt nochmal einen weiteren royalen Podcast-Tipp. Schreibt mir euer Feedback, abonniert mich, damit ihr keine Folge mehr verpasst und ich freue mich auf euch aufs nächste Mal. Wir gehen zu auf den 100. Geburtstag der Queen und ich war für euch unterwegs in Großbritannien und dann sage ich bis zum nächsten Mal und Katrin, wir hören uns auf alle Fälle. Ich nehme mal an, wahrscheinlich bestimmt zu Norwegen.
Würde mich freuen, entweder zu Norwegen oder zu anderen Themen. Ich plaudere immer sehr gern mit dir über Royales, meine Liebe.
Ja, alles Gute für dich, liebe Katrin. Tschüss nach Norwegen. Ja?
Tschüss.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar, hört ihr gerne True Crime? Dann habe ich gute News für euch, denn einer der erfolgreichsten Podcasts aus diesem Genre ist endlich wieder da, der Bayern 3 True Crime Podcast. Und er hat einen Refresh bekommen, wie man so schön sagt. In der 9. Staffel Gefährliche Nähe spricht die neue Host, Bayern 3 Moderatorin Lea Geishauer, mit Strafverteidigerin Jana Jürgen über wahre Kriminalfälle, die direkt in unseren Alltag passieren. Wenn Vertraute zu Tätern werden, wenn Orte, an denen wir uns sicher gefühlt haben, es plötzlich nicht mehr sind. Und ganz neu ist, in der neuen Staffel geht es diesmal auch immer wieder um psychologische Hintergründe. Wie entstehen gefährliche Gruppendynamiken und wann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Hört rein in die neue Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts. Und eine neue Folge gibt's jeden zweiten Donnerstag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Auch als Video.